Leadership neu gedacht. Von und mit Corinna Pommerening. Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work. Für Führungskräfte, Macher und Gamechanger, die den Wandel im Finanzsektor aktiv vorantreiben.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge. Ja, heute haben wir den 8. März 2021. Es jährt sich der Weltfrauentag oder der Internationale Frauentag. Den gibt es jetzt mittlerweile seit über 100 Jahren, um genau zu sein, seit 1911. Seit 1919 haben wir Frauen das Wahlrecht. Seit 1958 dürfen wir alleine eigenständig Konten eröffnen und auch eigenständig Arbeitsverträge eingehen, ohne den Ehemann zu fragen. Jetzt könnte man meinen, wie viele Jahrzehnte später, wir bräuchten eigentlich gar nicht mehr über das Thema Gendergerechtigkeit und Gleichstellung sprechen, aber ich glaube, in der Praxis sieht es tatsächlich so aus, dass wir da noch Gesprächsbedarf haben und Handlungsbedarf. Und von daher freue ich mich sehr, dass ich heute eine sehr interessante Gesprächspartnerin habe, eine Interviewpartnerin aus Hamburg. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Britta Papay. Hallo, liebe Britta.
Hallo, liebe Corinna. Danke für die Einladung am Weltfrauentag. Ich freue mich sehr. Ich fühle mich sehr geehrt, hier sprechen zu dürfen.
Ja, ich freue mich, dass du so spontan gesagt hast, ja, wir sollten unbedingt diesen Weltfrauentag nochmal zum Anlass nehmen, um das ein oder andere zu thematisieren. Es ist ja, wir wollen ja jetzt auch nicht pauschal alles verurteilen und schlecht reden, es ist ja schon viel passiert, aber wir beide sehen da einfach auch einen gewissen Bedarf, um bestimmte Impulse nochmal loszuwerden. Das wollen wir heute nutzen. Ich möchte dich noch ganz kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Wer bist du? Liebe Britta, unsere ganz treuen Hörer kennen dich vielleicht schon, nämlich aus der Folge 10. Da hatten wir ein gemeinsames Interview zum wertschätzenden Umgang bei beruflichen Trennungen in Krisenzeiten. Das haben wir gemeinsam mit Christian von Burkersroda in der Hamburger Kunsthalle aufgenommen. Die dich nicht kennen, da mag ich noch gerne ergänzen, dass du ja wirklich ganz interessante Erfahrungen in deinem Berufsleben gesammelt hast. Du hast in Konzernen gearbeitet, in amerikanischen Konzernen, italienischen, in deutschen Konzernen und hast aber auch jetzt in den letzten Jahren ja einen anderen Weg eingeschlagen und Erfahrungen als systemischer Coach, unter anderem als Therapeutin, gemacht. Also von daher höchst interessant, auch deine unterschiedlichen Perspektiven hier in dieses Gespräch einfließen zu lassen. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, liebe Britta.
Ja, sehr gerne. Du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Das hätte ich besser gar nicht gekonnt.
Wir verlinken natürlich auch deine Website. Wer da mehr über dich wissen möchte oder auch in Kontakt treten kann, kann das natürlich gerne machen.
Gerne.
Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, woran man einfach auch diese Ungerechtigkeit oder die noch nicht ausgeglichene Gleichstellung auch sehen kann, ist einfach dieser Gender Pay Gap.
Oh ja.
Der beschreibt ja auch die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. Und da meint man vielleicht, naja, es wird seit vielen Jahren thematisiert, das hat sich vielleicht angeglichen, aber dem ist nicht so. Wir haben immer noch eine Lohnlücke von 19% zwischen Frauen und Männern.
Skandalös.
Also oder? Wirklich, das ist doch skandalös, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Und auch im europäischen Vergleich hinken wir relativ weit in den hinteren Plätzen. Mhm. Also wir haben da wirklich noch großes Potenzial, das entsprechend aufzuholen. Mhm. Und ganz ehrlich, also Ziel kann ja eigentlich erst erreicht sein, wenn diese Lücke, dieses Pay Gap auch wirklich bei null liegt, wenn diese Lücke geschlossen ist.
Ja, wenn es einfach kein Thema mehr ist, ja.
Genau.
Die Frauen dann, das Gleiche verdienen wie Männer. Automatisch, genau. Ja.
Sicherlich haben wir noch viele andere Themen, die hier mit reinspielen und die auch an solchem Weltfrauentag thematisiert werden. Kritische Stimmen meinen, brauchen wir wirklich diesen einen Tag, wo uns Pralinen oder irgendwelche Präsente überreicht werden, aber darum geht es doch gar nicht. Es geht ja darum, an so einem Tag vielleicht nochmal auf bestimmte Ausgangssituation oder wie jetzt mit dem Gender Pay Gap oder die Ungleichbehandlung, darauf einfach nochmal hinzuweisen und das auch medial einfach auch nochmal zu, präsenter zu machen, oder?
Genau. Blumen wollen wir keine und Pralinen auch nicht, aber wir wollen das Gleiche verdienen wie die Männer, das ist ja wohl klar. Aber so leicht zu erreichen ist das ja nicht, ne? Das sehen wir ja immer noch. Ich bin ja jetzt seit 30 Jahren im Berufsleben und staune immer noch darüber, dass sich doch auf diesem Gebiet recht wenig getan hat. Also da sind wir noch irgendwie, hinken wir schon tatsächlich, wie du es eben schon sagtest, noch ein ganzes Stück hinterher. Und ich erinnere mich aber, dass ich, als ich anfing zu arbeiten 1990 in Hamburg in einer großen amerikanischen Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, dort haben wir alle gleich viel verdient, Männer wie Frauen. Wir hatten ein Einstiegsgehalt von damals 60.000 D-Mark. Das war sehr viel Geld. Das hatten alle Frauen wie Männer gleich. Und wir wurden jedes Jahr in einem Jahresbeurteilungsgespräch, bekamen wir meistens recht gute Gehaltserhöhungen. Die hatten allein mit unserer Leistung zu tun und nicht damit, ob wir Mann oder Frau waren. Dort gab es auch Mann-Frau in Anführungsstrichen Diskriminierungen, aber die fanden auf einer anderen Ebene statt. Aber in diesem amerikanischen Unternehmen gab es damals schon gleiches Geld für alle.
Ja. Das war ja sehr fortschrittlich.
Ja, aber das ist in deutschen Unternehmen nicht so gewesen und ist nach wie vor nicht so.
Ja, da sehen wir dann auch schon den Unterschied, genau. Ja.
Also das weiß ich noch, das war ganz klar, dort wurde nicht unterschieden. Es war für alle das Gleiche.
Also ich bin so um 2007, 2008, also 13, 14 Jahre ist das jetzt her, bin ich das erste Mal mit dieser Thematik so ganz bewusst in Berührung gekommen. Ich habe in dem damaligen Strategieprojekt meiner Bank mitgewirkt und da haben wir auch so Megatrends analysiert und ich hatte einen Trend, der nannte sich damals, also vom Zukunftsinstitut haben wir quasi die Megatrends bewertet und der hieß Female Shift, Feminisierung unserer Ökonomie und Gesellschaft, und das haben wir so aus Perspektive der Bank auch damals so analysiert und bewertet. Und da hängen natürlich auch echt Themen dran. Also wenn wir das jetzt nochmal in Verbindung bringen zu dem Gender Pay Gap, heißt das natürlich auch, wenn Frauen weniger verdienen, Frauen nehmen ihre beruflichen Auszeiten für Erziehung, für Pflegezeit, wie auch immer, oder arbeiten dann über viele Jahre nur Teilzeit, macht sich das natürlich auch bemerkbar hinsichtlich der Rentenansprüche. Also das Thema Altersarmut, wenn man das mal aus dieser Perspektive dann betrachtet, ist auch ein Riesenthema für
ein
Frauen.
Ein gravierendes Thema für Frauen. Also nicht nur meiner Generation, ich bin ja ein Stück älter auch als du, sondern tatsächlich auch noch für die jüngeren Frauen perspektivisch betrachtet auf die gesamte Lebensarbeitszeit. Wenn du dir mal ein paar Jahre Auszeit nimmst, weil du dich um die Kinder kümmerst, hast du sofort eine Lücke in der Rente. Und wenn du vorher schon 20-25% weniger verdient hast als ein Mann in der gleichen Position, dann macht sich das später wirklich in barer Münze heimgezahlt, also wie eine Bestrafung einer Lebensleistung am Ende, ja, das sollte nicht sein.
Ja, ich bin jetzt auch über 20 Jahre wirklich im Berufsleben. Ich persönlich habe eigentlich nie die Erfahrung gemacht, dass ich als Frau benachteiligt wurde. Also diese Probleme habe ich selber direkt nie erfahren. Jetzt kann man vielleicht auch schlussfolgern, ich habe sehr fortschrittliche, sehr aufgeschlossene Vorgesetzte gehabt, die da schon sich entsprechend auch schon anders verhalten haben. Vielleicht habe ich auch ein anderes Bewusstsein gehabt, das kann ich jetzt im Nachhinein so nicht mehr sagen. Sicherlich hatte ich mit Ende 20 vielleicht auch ein anderes Themenspektrum, was mich umtrieben hat, als jetzt mit Anfang 40 und Mutter. Also da hat man ja auch wieder eine neue Rolle. Aber was mich mal interessieren würde, liebe Britta, inwiefern hast du das denn so wahrgenommen in deiner Rolle als Angestellte und Führungskraft? Du hast jetzt eben gerade von deinem Gehalt gesagt, das war ein amerikanischer Unternehmen, da warst du ja als Juristin tätig, da gab es diese Unterschiede nicht. Wie war das denn vielleicht an anderen Stellen? Hast du da Benachteiligungen erlebt, weil du eine Frau warst oder du bist jetzt im Coaching tätig? Hast du Klientinnen, die heute noch davon betroffen sind?
Also sowohl persönlich erlebt habe ich es und ich erlebe es auch heute in der Arbeit mit meinen Klientinnen. Also ich habe in dem amerikanischen Unternehmen, in dem ich arbeitete, in der Beratung, in der Unternehmensberatung, hatte ich natürlich, auch wenn ich Teams geleitet habe, auf der anderen Seite, also auf Seite der Auftraggeber, meistens ausschließlich mit Männern zu tun gehabt. Und die Führungsetagen der deutschen Konzerne, der deutschen mittelständischen oder größeren Unternehmen. Und dort war alleine schon die Tatsache, dass ich eine Frau bin und dann auch noch klein, zierlich und blond, war schon mal ein Problem. Und da hat mich tatsächlich mein Doktortitel geschützt, den habe ich vor mir hergetragen wie ein Panzer. weil der hat mir eine gewisse Glaubwürdigkeit versichert und zugesprochen und gegeben, die mein Auftreten und mein Frausein alleine so mir nicht gewährleisteten. Also das fand ich schon immer, um das mit einem heutigen Wort zu sagen, sehr krass, weil ich wirklich damals schon gegen Wände gelaufen bin. Also das fand ich immer wirklich schwierig. Und in späteren deutschen Unternehmen, insbesondere in meiner zweiten Konzernzeit, in einem sehr renommierten deutschen Modeunternehmen, welches zu 95% aus Frauen bestand, gab es eine unglaubliche Frauenfeindlichkeit. Ja, also dort hatten die meisten Frauen keine Kinder und die, die welche hatten, wurden also ziemlich schief angeguckt. Und mein prägendstes berufliches Diskriminierungserlebnis war, als mir die angebotene Geschäftsführung einer ausländischen Tochtergesellschaft, nämlich der italienischen, weil da komme ich ja her, das wäre also Rückkehr in die Heimat gewesen, entzogen wurde, als ich verkündete, dass ich schwanger bin. Weil davon ausgegangen wurde, dass ich dann als Mutter nicht in der Lage bin, eine Geschäftsführung zu übernehmen. Das ist mir heute Morgen eingefallen, als ich an das Gespräch mit dir gedacht habe. Ich dachte, Mensch, das war wirklich sehr heftig damals. Und dennoch war man überglücklich, dass ich 8 Wochen nach der Geburt meines Kindes wieder Vollzeit auf der Matte stand. Ja, damals dann nicht in der Geschäftsführerposition in Italien, sondern weiter in leitender Funktion hier in der Hamburger Zentrale. Aber das mochte man dann wiederum. Ja? Aber die Geschäftsführung, das ging nicht, weil ich ein Kind hatte. Also ich weiß nicht, ob heute sowas noch denkbar ist, aber das war vor ungefähr 20 Jahren, das war wirklich ein sehr, sehr krasses Erlebnis, das ich hatte. Das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen.
Sehr, sehr negativ. Sehr geprägt, sehr getroffen wahrscheinlich.
Ja. Sehr, sehr getroffen. Zumal ich auch weiß, dass es meinem Leben natürlich eine Wende gegeben hat. Das wäre ja alles ganz anders gewesen, wenn ich dann mit meinem Mann und meinem Kind nach Italien gezogen wäre. Das hat mich sehr, sehr verletzt damals. Und das ist eine Erfahrung, die möchte ich keiner Frau heutzutage mehr zumuten. Und dazu bin ich auch immer im Gespräch mit meinen Töchtern. Die sind ja jetzt Anfang 20. Die sind beide sehr ehrgeizig, sehr karriereorientiert. Da gibt es dieses Thema auch. Kann ich mir leisten, irgendwann mal Kinder zu kriegen? Oder wird das meine berufliche Laufbahn benachteiligen? Ja, das ist das eine. Und was ich erlebe im Coaching, ich habe ja auch letztes und vorletztes Jahr eine Zeit lang mal Arbeitslosencoaching gemacht mit hochkarätigen Frauen. Also ich hatte die tollsten Frauen da im Coaching. Eine Flugzeugbauingenieurin, die spezialisiert ist auf 3D-Druck. Eine andere Frau, die tolle Abschlüsse hatte. Also mehrere wirklich bemerkenswerte Frauen. Und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich möchte hier eine Zahl stehen haben am Flipchart, was wollen Sie verdienen? Ging das Gedruckse los. Ja, und dann habe ich also wirklich mir bewusst auf die Fahnen geschrieben, dass ich meine Coaches in der ersten Coaching-Sitzung sofort an die Leine nehme oder ihnen sofort an, sie sofort an die Kandare nehme und wir gleich über das Geld sprechen. Weil das ist etwas, wo Frauen sich oft immer noch nicht so selbstbewusst präsentieren, wie ich mir das wünschen würde und wie es ihnen auch zusteht. Ja? Sagen Sie eine Traumzahl, was wollen Sie verdienen? Ja? Ui, also bis eine sich mal traut zu sagen 300.000, das dauert schon. Ja, aber das ist ja vielleicht nicht erreichbar, sage ich, wenn Sie es nicht wollen, werden Sie es nie erreichen. Ja? Von alleine kommt es nicht. Also das sind so nur zwei wichtige Aspekte der Ungleichheit, sofern es sie noch gibt. Ja doch, es gibt sie noch. Eine, dieses Thema mit der Familiengründung und den Kindern und wie man das als Frau mit der Karriere vereinbart. Und dann eben dieses Geldthema, bei dem die Frauen sich einfach nicht trauen. Nicht alle natürlich, aber sehr viele. Also eine Forderung zu stellen, ja, und zu sagen, ich bin das wert.
Das einzufordern, ne?
Ja. Ja. Ich bin das wert, weil, ja. Und die Gründe.
Und das auch aktiv zu verhandeln dann, ja.
Genau. Und wenn man dann sagt, ja, dann erzählen Sie doch mal, warum Sie so viel Geld wert sind. Nachdem wir schon 3 Sitzungen Ressourcenarbeit gemacht haben, fangen die immer noch an rumzudrucksen. Ja, also das ist so etwas wie, das gehört sich doch nicht.
Dieses Bescheidensein, ne? Was vielleicht auch irgendwie so ein Überbleibsel aus der Kindheit oder aus der Erziehung ist, dass man eher bescheiden sein soll, was uns Mädchen vielleicht in der Vergangenheit so beigebracht wurde. Hoffentlich wird es so nicht mehr weitergegeben. Ja. Kommen wir auch gleich so zur Überleitung zur nächsten Frage, Impostorsyndrom. Das beschreibt ja auch dieses Hochstapler-Syndrom.
Ja. Da sind wir bei, das ist das ja auch zum Teil.
Das ist genau das. Das ist genau. Deshalb passt es gerade so wunderbar.
Ja.
Nimmst du das auch bei Frauen relativ stark wahr?
Ja, sehr. Ja. Sehr. Also ich sehe ja dann immer, was sie wirklich können. Ja, wenn ich ein paar Sitzungen mit ihnen arbeite, da ich ja systemischer Coach und systemische Therapeutin bin, arbeite ich ja sehr ressourcenorientiert. Wir gucken immer auf all das, was Tolles, Gutes da ist. Und da ist so viel. Und dann kommen sie mir und erzählen mir, ja, ich habe aber immer Angst, dass dann irgendeiner merkt, dass ich doch wirklich gar nichts kann. Und dann sage ich, aber wir haben es doch hier stehen, gucken Sie doch mal auf den Flipchart, was wir da alles Tolles herausgearbeitet haben. Ja, aber das können die anderen ja auch alle. Aha, sind Sie da wirklich sicher? Also dieses wirklich immer noch, dieses Gefühl, ich muss doppelt so viel können wie ein Mann. Ich finde, diese Themen sind eigentlich so abgelutscht, aber sie sind leider immer noch die Realität in den Unternehmen da draußen. Dass die Frauen nicht nur glauben, sondern auch wissen, sie müssen noch viel besser sein als ein Mann, um trotzdem 20% weniger Gehalt zu bekommen. Da kann ich mich so wahnsinnig ärgern darüber.
Ja, aber Britta, sind es nicht vielleicht auch Glaubenssätze, die eingebrannt sind, die zementiert sind, wie was eben oder wie ich es eben gerade so skizziert habe, was vielleicht so aus der eigenen Kindheit vielleicht auch immer noch eine Rolle spielt oder von damals irgendwie noch so ein Überbleibsel ist?
Und wie Stahlbeton.
Ja, und das auch Frauen in ihrer Weiterentwicklung und Karriere hemmt. Oder sind es tatsächlich dann die männlichen Vorgesetzten, die dann mehr fordern? Ich glaube, das liegt doch in einem selbst, oder?
Das sind die Frauen selbst, das sind wir selbst, ja. Die sagen, vielleicht bin ich es doch nicht wert. Und dann, ich gehe ja auch manchmal früher wegen der Kinder oder was auch immer. Das ist eigentlich alles Mist, ja. Das ist Blödsinn. Aber so sind wir, also zumindest ich, Jahrgang 65 noch groß geworden, ja, mit einer Mutter, die Hausfrau war und mit Müttern um mich herum, die alle Hausfrauen waren. Und ich erinnere mich noch, dass ich einmal eine sehr mutige Gehaltsforderung gestellt habe, als ich in diesem deutschen Modekonzern arbeitete und hatte damals einen Vorgesetzten, das war der CEO, das war ein Italiener, ein Mann, der mich sehr geschätzt hat und der sagte, boah, das ist aber mutig, weil ich habe eine Gehaltserhöhung von 50% verlangt. Er meinte, das ist aber mutig. Ich sagte, bist du das wert? Sag ich, ja. Ja, sagt, das stimmt. Aber wie mutig, dass du das so gesagt hast. Ich habe es dann bekommen, ja. Aber ich hatte zittrige Knie und habe geschwitzt wie Sau, weil ich dachte so, oh, das ist aber. Und mein Mann hatte noch gesagt, du, das ist aber wirklich viel. Meinst du, du kannst so viel verlangen? Und ich so, ja. Ja, was hätte ich gemacht, wenn er Nein gesagt hätte? Aber es ist wirklich noch in uns drin. Wir sind die braven, lieben Mädchen, die Überstunden machen, die trotzdem, wir kriegen 3% Gehalt und sagen, oh, ist das großzügig? Ja, nix. Ja? Ich habe ein Vorbild im Moment, das ist eine junge Frau, die sehr viel auf Facebook auftritt und sehr viel macht, eine Coachin, die hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Frauen reich zu machen. Und die gibt dann so Kurse wie Money Porn, ja?
Ja.
Und nur so da, also Frauen versucht anzufangen, Geld einfach toll und geil zu finden, ja? Und das ist ein Tabu. Das ist immer noch ein Tabu.
Ja, wir werden da auch vielleicht teilweise immer noch von überholten, tradierten Rollenmustern geprägt. Vielleicht hat auch die, ja, eine aktuelle Lebensphase dann noch wieder Einfluss oder wie jetzt gerade die Corona-Krise, da müssen wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen, wo wir eigentlich meinten, wir haben die letzten Jahre da viel erreichen können, dass es um das Thema, Gleichberechtigung und auch Aufteilung der Familienbetreuung auch ging. Also dass dann auch die Väter natürlich viel mehr in die Pflicht genommen worden sind oder die auch aktiv natürlich dann auch wahrgenommen haben in der Kinderbetreuung. Dass jetzt aber in dieser Corona-Krise sich einfach auch wieder zeigt, dass wieder Mütter hauptverantwortlich sind, wenn es um die Betreuung der Familie oder der Kinder auch im Speziellen geht. Die sind verantwortlich für Homeschooling und so weiter. Also das ist kein Einzelfenomen, sondern es wurde ja jetzt auch schon auf Bundesebene von der Politik auch nochmal thematisiert. Das ist jetzt wieder ein Thema, wo wir vielleicht auch insgesamt als Gesellschaft wieder in so eine Falle dann auch getappt sind. Und da müssen wir auch schnellstmöglich wieder raus.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass uns das 20 Jahre oder 30 Jahre zurückgeworfen hat. Also ich erlebe es ja an meinen Kundinnen, an meinen Klientinnen und auch Freundinnen. Ich bin heilfroh, dass ich keine Schulkinder mehr habe, weil das würde mich zur Verzweiflung treiben, diese jetzige Situation. Und so geht es ja sehr, sehr vielen. Und die, die es am Ende immer auffangen, sind wieder die Frauen. Wir stellen uns aber auch zur Verfügung. Ja, wir haben einfach, und das ist tatsächlich ein Stückchen, das möchte ich überhaupt nicht abwertend sagen, wir haben in uns so dieses Care-Gen, ja, das ist in uns Frauen drin.
Sich kümmern,
das ist so.
Sich verantwortlich fühlen.
Das macht uns ja auch oft liebenswert und wir haben auch die Fähigkeit, tatsächlich uns zu kümmern, und das ist einfach Frauen in die Wiege gelegt seit Jahrtausenden. Aber hier muss man dann auch mal gucken, dass man die Ärmel hochkrempelt und sagt, nein, wir lassen uns nicht wieder zurückdrängen an dem Herd, in die Küche und in die Kinderwiege und Krippe, weil dafür haben wir so viele Jahrzehnte gekämpft. Auf der anderen Seite, wie sollen die Frauen es sonst machen im Moment, weißt du? Das ist auch so leicht gesagt. Aber wie geht es, wenn alle im Homeoffice sind und im Homeschooling und die Kitas haben zu, die Schulen haben zu? Wie sollen die Frauen es machen? Das ist ein Dilemma.
Zum Glück, es ist ein absolutes Dilemma jetzt im letzten Jahr gewesen. Ich habe ja die Hoffnung, jetzt sind ja, glaube ich, nahezu eigentlich sämtliche Schulen und Kitas auch wieder geöffnet, zwar noch nicht in dem Regelbetrieb, aber zumindest jetzt im Wechselunterricht und so weiter, dass wir zumindest wieder in so eine, zumindest in so Strukturen kommen, wo man auch tatsächlich auch wieder ein Stück weit Normalität in dem beruflichen Kontext dann auch bekommt, auch als verantwortliche Mutter dann, so wie wir es gerade beschrieben haben, ne? Dass man dann tatsächlich wieder mehr Zeit auch für den Job hat und sich auch seinen eigenen Schwerpunkten dann auch einfach widmen kann und nicht primär an diesem Homeschooling dann auch hängt. Ja. Ne?
Auf der anderen Seite denke ich auch immer, wir Frauen sind tatsächlich nun auch mal die Kinder bekommen. Das wird sich nie ändern. Das, was ich mir wünsche, ist, dass Frauen, und das hoffe ich so für meine Töchter und für diese jüngeren Generationen, dass Frauen die Wertschätzung bekommen im beruflichen Kontext, auch wenn sie Kinder kriegen und mal eine Pause machen. Und später, und zwar, es müssen ja nicht 5 Jahre sein, aber nur dieses eine Jahr, diese 2 Jahre, in denen du die ganz kleinen Kinder hast und sich das später nicht auf der so kleinen, mickrigen Rente niederschlägt, sondern dass die Möglichkeit besteht, für Frauen sowohl als auch zu tun, weil die Männer, egal wie viel sie uns unterstützen, sie können nicht schwanger sein und gebären. Das müssen weiterhin wir tun. Und wenn es da mehr Anerkennung gäbe, mehr Anerkennung auch in Form angemessener Bezahlung, auch wenn du zurückkommst aus der Elternzeit, dann wäre das wirklich ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ja, damit die Frauen auch Lust haben, weiterhin Kinder zu kriegen. Ich meine, wer bezahlt denn unsere Renten später mal? Ja, das ist zwar ein auch das ausgetretenes, abgelutschtes Thema, aber es ist so wichtig, weil es ist die Realität da draußen.
Jetzt haben wir sehr rational über das Thema gesprochen. Es ist natürlich auch total erfüllend, Zwerge zu Hause zu haben. Du hast jetzt gesagt, deine Töchter sind ja nun schon groß, die sind 20.
Ja, über gesagt, also 22 und 20.
Ja. Meiner ist ja 5 Jahre, ich habe ja einen Sohn, 5 Jahre, und es gibt ja nichts Schöneres.
Ja.
Seit 5 Jahren bereichert unser Sohn unser Leben, und da kann man noch so sehr über die Rentenproblematik sprechen, das sind einfach Gefühle und Emotionen, die natürlich so ein Kind dann auch…
Und die sollten auch gelebt werden dürfen, weißt du, wir dürften als Frauen gerne Mütter sein dürfen, wollen, ja. Ich habe das immer versteckt. Ich habe meine ganzen Probleme. Ich meine, meine Tochter war 8 Wochen alt. Da bin ich wieder Vollzeit in den Job zurückgekehrt. Mein Chef hatte mir gesagt, wenn sie nicht nach 8 Wochen wiederkommen, ist ihr Job weg. Ja. Ich habe jeden Tag geweint. weil ich mein Kind so vermisst habe. Und ich wollte gerne beides. Ich bin eine kluge Frau. Ich wollte Karriere machen. Ich bin ehrgeizig. Ich wollte was erreichen. Und dann wurde mir jedes Mal das Gefühl gegeben, ja, aber du hast ja jetzt ein Kind.
Ja.
Schwer.
Ja, okay. Ja? Ja, das war vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Das war bei mir ein bisschen anders. Ich war ja schon selbstständig, als ich dann schwanger war und unser Kind geboren ist. Und bei uns war es so, ich habe, glaube ich, noch 10 Tage vor der Geburt gearbeitet, hatte ich tatsächlich noch einen Vortrag und eine Podiumsdiskussion, weil ich immer gesagt habe, ich bin ja nicht krank, ich fühle mich fit, ich fühle mich gut.
Ja.
Und solange es irgendwie geht, mache ich das.
Ja.
Und von daher war das auch alles im grünen Bereich. Und als dann unser Sohn auf der Welt war, war eigentlich auch relativ schnell klar, ich nehme mir keine einjährige Auszeit. Dafür liebe ich einfach auch meinen Job zu sehr. Und als Selbstständige kann man nicht mal eben sagen, ich nehme jetzt eine Auszeit für zwei Jahre.
Das
und
das
Ganze ist mal im Offside. Also von daher haben wir als Familie eine Regelung gefunden, dass ich zumindest einzelne Tage dann nach 10 Wochen, also ich habe so 2,5, 3 Monate hatte ich mir genommen, wo gar nichts auf dem Plan stand. Und dann habe ich halt immer mal wieder so kleine Vorträge, Workshops, was so im Rahmen war, habe ich wahrgenommen. Das hat mir so viel Energie gegeben, auch noch eine zweite Rolle zu haben, neben der Mutterrolle und weiterhin auch wirken zu können. Von daher kann ich das eigentlich von meiner Seite aus nur sagen, ich habe da eine gute Vereinbarkeit, eine gute Balance auch einfach finden können. Aber gut, das muss jeder für sich selber natürlich dann auch entscheiden, wie es passt. Ich würde gerne mit dir nochmal zurückkommen auf das Thema Leadership. Also ich glaube, wir sollten tatsächlich über New Leadership sprechen und nicht, ich sag jetzt mal autark über Female Leadership. Weil letztendlich geht es ja auch darum, dass wir miteinander statt gegeneinander arbeiten. Und wir wissen alle, dass interdisziplinäre, diverse Teams viel kreativer sind, dass sie produktiver sind.
Macht auch mehr Spaß.
Und vor allem...
Und
vor allem zukunftsfähig, oder?
Ja.
Es ist doch so.
Ja, ich finde auch immer dieses Frau-Mann, dieses, ich bin so ein bisschen leid, weil ich denke, es geht nicht darum, ob Frau oder Mann, sondern es geht eigentlich darum, dass jeder das Beste aus sich herausholen kann und gibt. Und Frauen haben einen anderen Stil zu arbeiten und zu führen als Männer, aber nichts ist schlechter oder besser, sondern es ist anders und es soll bitte beides sein dürfen. Ja. Es geht einfach darum, das zuzulassen, das zu akzeptieren, das anzuerkennen, dass es anders ist und dass es trotzdem toll ist. Ja, ich würde nicht unbedingt nur mit Frauen arbeiten wollen oder auch nicht nur mit Männern, sondern es sollte bitte jeder das Beste geben dürfen und eben mehr über Leadership sprechen als über Female oder Male Leadership.
Ja, genau. Und dieses Miteinander, dass wir wirklich einfach überlegen, wie können wir besser zusammenarbeiten und wie können wir auch von diesen unterschiedlichen Skills, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, also oftmals sind einfach Frauen mit anderen Skills ausgestattet und wie können wir auch davon profitieren, dass wir diese unterschiedlichen Skillsets haben?
Ja.
Und vielleicht jetzt hier auch an der Stelle gefragt, Britta, wie nimmst du das denn wahr? Was fehlt denn Männern oder vielleicht auch den Frauen tatsächlich für das Arbeiten und Führen auf Augenhöhe?
Also den Frauen fehlt oft die Coolness, die Durchsetzungsfähigkeit, diese rationale Herangehensweise, ohne die eigenen Gefühle da reinzubringen. Wir sind oft im Beruf.
Wir nehmen die Dinge gleich so persönlich.
Genau. Wenn man als Frau, nur die Männer können sich auch in einem Meeting anschreien und sich Arschloch nennen, danach klopfen sie sich auf die Schulter und gehen ein Bier trinken. Und wir Frauen, auch das hört sich so nach Klischee an, aber es ist wirklich so, ich habe es erlebt in diesen Jahren in diesem Konzern, die Frauen sind oft dann gleich so stutenbissig und nehmen es persönlich. Anstatt zu überlegen, ich bin hier in einem Arbeitskontext und das, was bewertet und beurteilt wird, ist meine Arbeitsleistung und nicht meine Person. Ja, wenn wir uns davon ein bisschen verabschieden können und ein bisschen, professioneller nicht, weil die Frauen sind ja oft hochgradig professionell, aber einfach so ein bisschen mehr wie die Männer. So nach dem Motto, ey, hier werde ich nicht als Mensch gleich abgeurteilt, sondern für meinen Job. Also es geht hier um meinen Job. Also einfach mal die weiblichen Emotionen, die so wichtig sind in dem, was wir tun müssen, in bestimmten Situationen zurückgenommen werden können. Ja? Also sich so ein bisschen unter Kontrolle haben.
Wir müssen es ein bisschen lernen zu dosieren.
Genau.
Ne? Wann brauchen wir es und wann müssen wir es, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht einfach mal so ein bisschen dann zurücknehmen. Genau. Ja. Mhm.
Und den Männern fehlt natürlich manchmal tatsächlich dann diese Weichheit. Also was ich an Männern gut finde, immer im beruflichen Kontext, ist das Praktische, das Kollegiale. Männer sind ja oft viel kollegialer als Frauen, haben viel weniger Vorurteile. Manchmal fehlt ihnen natürlich diese Intuition, ne? So dieses zwischen den Zeilen hören, sehen, lesen, aber auch nicht allen.
Vielleicht auch das Thema Empathie, ja, Britta,
genau,
oder? Das nehme ich so in der Praxis auch wahr. Mhm.
Auch das ist jetzt nichts, was von beiden Seiten über den Kamm geschoren werden sollte. Ne? Es gibt solche und solche.
Nein, das gilt für all, um Gottes Willen, das gilt für all unsere Aussagen, die wir jetzt hier im Rahmen unseres Podcast-Interviews gesprochen haben. Wir können niemals das pauschal sagen oder über einen Kamm scheren. Ja. Es gibt immer natürlich in die komplette Bandbreite, aber ja, es ist häufig weit verbreitet, wenn wir es so vielleicht formulieren.
Ja, genau. Also wir Frauen dürfen ein bisschen weniger emotional sein und die Männer etwas empathischer. Vielleicht kommen wir so zu einem guten Mix. Denn ich denke, Frauen haben ihre starken Seiten, Männer haben ihre starken Seiten und idealerweise gibt es eine Mischung daraus für das gute Funktionieren eines Miteinanders und eines Unternehmens. Ja, das gehört halt beides dazu. Die weibliche Kraft und die männliche Kraft, wie in allem im Leben.
Genau. Ich hatte ja vor einiger Zeit den Pater Anselm Grün auch im Podcast-Interview und der hat so als Überschrift, hatte ich dann auch das Interview betitelt, Führung auf Augenhöhe bedeutet, frei vom Ego zu sein. Wenn wir das auch alle viel stärker berücksichtigen würden, über beide Geschlechter oder über alle Geschlechter hinweg, dann wäre uns auch allen geholfen, wenn wir weniger an uns selbst denken, sondern eher auf den anderen auch schauen.
Ja, eher an die Sache.
Sich
weißt
die
du,
Dinge.
Es geht hier um eine Sache, also um ein Projekt, um ein Ziel und ein was auch immer. Mhm. Und wenn wir da weniger uns selbst mit reingeben oder einfach nur diese Verletzungen und dieses Genervtsein, sondern einfach gucken, wie verfolgen wir dieses gemeinsame Ziel? Da ist natürlich dann das Ego plötzlich nicht mehr an erster Stelle. Das hat mir sehr gefallen, das Interview damals mit ihm. Das habe ich auch gehört, dein Podcast. Das war wirklich toll. Und darum geht es, ja. Unser Ego mal ab und zu, sowohl das Weibliche als auch das Männliche. Und wir Frauen haben ja auch männliche Anteile und umgekehrt. Das mal für eine halbe Stunde aus der Tür zu lassen, ja, einfach draußen warten lassen. Du bist später wieder dran.
Ja, und einfach auch selber zu schauen, in welchen überholten Machtstrukturen agiere ich vielleicht auch. Was kann ich da auch vielleicht selber für mich auch verändern? Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, dass man da einfach auch selbstkritisch einfach mal für sich reflektiert.
Ja, vieles hat auch mit unserer eigenen Haltung zu tun. Und ich denke, was ein ganz wichtiger Aspekt ist nicht zu vergessen, dass der Job ein Job ist. Das ist nicht unser Privatleben. Die Kontakte, die dort sind, sind keine Freundschaften. Es sind berufliche Kontakte. Arbeit muss nicht immer Spaß machen. Man kann auch einen guten Job machen und seine Erfüllung auch woanders finden und trotzdem einen guten, befriedigenden, zufriedenstellenden Job machen. Ja, also es ist nicht das Zentrum des Universums, sondern es ist ein Teil unseres Lebens. Und das hilft uns manchmal, damit ein bisschen mehr Abstand und vielleicht auch mit ein bisschen mehr Humor und Selbstironie mal daran zu gehen und auch zu sagen, ey, heute war ich ja auch wirklich blöd irgendwie, oder? So ein bisschen Augenzwinkern. Gelingt nicht immer, aber könnte eine Idee sein.
Bisschen mehr Gelassenheit vielleicht tatsächlich, ja. Ja, ich glaube, es gibt noch viel zu tun. Also heute Morgen habe ich einen LinkedIn-Post von Tina Müller gelesen, CEO von Douglas. Mhm. Und die haben ja tatsächlich im Top-Management 50-50-Aufteilung. Also die haben wirklich Parität und Gleichstellung in ihrem Konzern schon erreichen können. Und ich fand es so eine tolle Aussage, so ein Zitat von Tina Müller zum Schluss, die auch geschrieben hat, Lippenstift und Gehirn schließen sich nicht aus.
Absolut nicht. Absolut nicht. bin ein großer Verfechter also des daher, Lippenstiftes, des roten Signallippenstiftes, wie du ja auch übrigens. Ne?
Genau, so ist es. Also von daher, ich will das einfach nehmen, um zum Abschluss vielleicht nochmal so darauf einzugehen, diese, ja, vielleicht auch Klischees, die das Schubladendenken, was wir vielleicht auch, oder Vorurteile, die wir alle in uns tragen, woher auch immer sie kommen, dass wir einfach mal überlegen, wie können wir da endlich mal mit aufräumen, wie können wir das ablegen. Der ein oder andere ist da schon aufgeschlossen, ist da weiter und wir wollen ja hier niemanden anprangern oder wir wollen ja keine Vorwürfe loslassen. Wir wollen ja einfach nur positive Impulse in diese Welt geben, dass vielleicht auch diejenigen, die einfach in ihrem Unternehmen, in ihrer Organisation erkennen, hier gibt es noch Luft nach oben, wenn es um Gendergerechtigkeit geht oder auch vielleicht um das Thema des gleichen Gehaltes, dass die vielleicht ab morgen da ja mal reflektieren und überlegen, was können wir da konkret verändern.
Vielleicht kann man ja mal fragen, vielleicht kann man ja mal die Mitarbeiterinnen und überhaupt die Menschen im eigenen Unternehmen mal fragen, was sie sich denn eigentlich wünschen würden und dann mal gucken, was ließe sich denn davon umsetzen. Einfach fragen. So wie ich immer zu den Frauen sage, wenn ihr eure Gehaltsvorstellung nicht nennt, kann keiner in eure Köpfe gucken und wird euch nicht die 300.000 Euro auf dem Silbertablett anbieten. So ist es auch hier. Es geht darum, zu sprechen miteinander, in der Kommunikation zu bleiben und zu sagen, was wünsche ich mir denn eigentlich? Oh, dann können wir mal gucken, ob sich davon was umsetzen lässt. Das fände ich einen guten Ansatz.
Ja, absolut. Also, was halten wir fest, liebe Britta, aus unserem Interview? Frauen, traut euch, steht dafür ein. Seid selbstbewusst, verhandelt die Dinge.
Ja.
Ich glaube, das war auch eine.
Tragt roten Lippenstift, macht euch stark, sagt, was ihr wollt, werdet euch eurer Kompetenz, eurer Einzigartigkeit, eurer Fähigkeiten bewusst und tragt sie vor euch her. Nicht arrogant und nicht irgendwie überheblich, aber selbstbewusst. Genau. Mit einem geraden Rücken.
Genau. Und liebe männlichen Führungskräfte oder liebe männlichen Hörer, die jetzt hier vielleicht tatsächlich auch dem Podcast gelauscht haben, ja, seien Sie aufgeschlossen und ja, versuchen Sie, das war einfach auch gemeinsam vielleicht das Thema Gendergerechtigkeit, Diversität, dass wir das schnellstmöglich für selbstverständlich auch gestalten können und das war vielleicht in ein paar Jahren ein Interview führen und sagen, weißt du noch, liebe Britta, als wir damals noch über Gender Pay Gap sprechen mussten und über die Ungerechtigkeiten, das wäre doch schön,
das
oder?
Das wurde im Jahr 2021 in Deutschland per Gesetz abgeschafft.
Genau, ja, es gibt ja tatsächlich die ersten gesetzlichen Regelungen, die da genau das auch auflösen sollen und von daher können wir, glaube ich, ganz positiv in die Zukunft blicken, aber ich glaube, dass eine sind Regularien oder Gesetzesentwürfe und das andere ist natürlich auch die Haltung der Unternehmenslenker, der Entscheider, der Vorgesetzten und so weiter. Also von daher wäre schon mal ein Impuls, da müssen wir auch insgesamt als Gesellschaft einfach das eine oder andere nochmal verändern in dem Mindset oder in der Haltung, wie ich es eben gerade skizziert habe.
Ja, genau, das sehe ich genauso wie du.
Ja, liebe Britta, ich sage danke. Das war ein schönes Gespräch. Wir wissen, dass das Thema schon polarisiert. Es sind auch nicht alle Frauen der Meinung, dass es einen Weltfrauentag geben muss. Also von daher, ja, sagen wir danke, dass Sie zugehört haben. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung oder auch Ihr Feedback geben, wie Sie zu dem Thema stehen. Braucht es tatsächlich noch Offensiven, dass wir über diese Themenfelder sprechen oder ist es in Ihrem Unternehmen schon Schnee von gestern? Ist es für Sie schon selbstverständlich geworden, dass hier entsprechend miteinander gearbeitet wird und auch das Gender-Thema überhaupt gar nicht mehr im Fokus steht? Ja, von daher freuen wir uns über Mails. Schreiben Sie uns gerne per E-Mail oder auch über LinkedIn, über Xing, wie Sie mögen. Britta und ich, wir freuen uns über Ihr Feedback.
Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich und bin sehr gespannt auf das, was die Zuhörer so kommunizieren und schreiben werden darüber. Und polarisieren finde ich immer wunderbar.
Genau. Das wollen wir. Liebe Britta, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und an unsere Zuhörerinnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und ich glaube jetzt mit dem Frühling, mit den Lockerungen, die wir ja gerade auch so wahrnehmen, ist wirklich Zuversicht und auch Positivität angebracht und genauso wollen wir schließen. Alles Gute für Sie und bis bald.
Herzlichen Dank.
Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail@corinna-pommerening.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.